Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 133 geht es um die heilige Tradition. Vor einigen Jahren, als ich mit diesem Podcast anfing und sogar schon gleich in Episode 3, habe ich öfter mal einen kleinen Spruch gesagt. Doch dazu mehr in einer späteren Episode. Genauer habe ich in Episode 3 gesagt, heute nennen wir diese apostolische Lehre die heilige Tradition. Für Katholiken ist diese ebenso wie die Bibel Quelle unserer Lehre, da sich nicht jeder Disput aus der Bibel alleine belegen lässt. Doch dazu mehr in einer späteren Episode. Der englischsprachige, katholische YouTube-Raum erfuhr in den letzten Monaten ein paar Wellen, da ein reformierter Pastor namens Gavin Ortlund außerordentlich gut artikulierte und freundliche Videos mit Kritik an verschiedenen katholischen Praktiken erstellt, auf die dann die katholischen Apologisten, die mit ihm befreundet sind, ihre eigenen Antwortvideos erstellen. Hier hatten wir vor kurzem eine Kritik an einem speziellen typologischen Argument aus der Bibel für das Papsttum, eine ziemlich feurige Kritik an der Praxis der Ikonenverehrung und gerade vor einigen Wochen eine Debatte mit Trent Horn über Sola Scriptura, also die protestantische Idee, dass die Schrift alleine unfehlbar ist und weder Konzilien, Traditionen oder Papsttum unfehlbar sein können. Den Begriff Sola Scriptura habe ich in mehreren Episoden genannt und heute möchte ich eine kleine Erklärung für die große katholische Tradition geben, die ja auch, wie in Episode 7 berichtet, mich persönlich berührt. Es gibt ein kleines witziges Bild von einem Hund, welcher vor einem großen Tor aus goldenen Gitterstäben steht. Dahinter sieht man einen wunderschönen sonnendurchfluteten Garten mit einer mächtigen Eiche. Als Beschriftung steht auf der Eiche das Wort Tradition und über dem Tor, welches den Hund verhindert, dorthin zu kommen, Sola Scriptura. Die Hauptaussage dieses Bildes ist natürlich, dass jene, die diese wunderbare Tradition gefunden haben, sie als großartig, wunderschön, bereichernd und erstrebenswert ansehen. Es ist also nicht so, dass wir unter einer drückenden Tradition leiden, die uns noch mehr religiöse Sklavenarbeit aufbürdet, sondern dass wir uns freuen am überfließenden Reichtum, den Gott uns schenkt. Dies bringt die Gegenseite in die Position, erklären zu müssen, was denn so gefährlich daran ist, dass man die Gläubigen mit einem so harten Dogma wie Sola Scriptura davor schützen muss. Als Nebenbemerkung sagt mir dieses Bild aber auch, dass eine Kirche und ich glaube, mindestens im protestantischen Norddeutschland ist dies passiert, die ihren eigenen Mitgliedern nichts von dieser Tradition erzählt, ganz einfach nicht besonders schön und anziehend ist. Theoretisch ist ja das Wort Jesus mit Edding auf ein Stück Pappe geschrieben etwas Wunderschönes. Doch gilt dies nur für jemanden, der den Namen des Herrn mit einem Leben in seiner Liebe verbindet. Für den Großteil der Menschen heute ist es aber nur ein bekritzeltes Stück Pappe. Junge oder angehende Gläubige brauchen also nicht alleine eine moderne Auslegung, mit den Farben einer säkularisierten Nachkriegszeit gemalt, sondern die Kunst von 2000 Jahren. Sie müssen spüren, dass der Glaube das Leben bereichert und dies auch in ganz konkretem physikalischen Sinne. Doch Gavin Ortlund würde sofort betonen, dass er überhaupt nichts gegen eine schöne Tradition hat, wie einen geschmückten Weihnachtsbaum. Aber dennoch spürt man in seinen sonstigen Worten einen Vorbehalt, eine Furcht, dass eine in Anführungsstrichen falsche Tradition christlich genannt wird. Weihnachtsbaum schön und gut, Krippenspiele und Sternsinger erlaubt. Aber Ostereiersuche? Kreuzesanbetung? Ein Glaubensleben in einer Gemeinschaft, die auch verstorbene Heilige enthält? Rosenkranzgebete, St. Martinsumzüge? Wenn wir keine theologische Sicherheit haben, dass wir einer Tradition vertrauen können, alleine weil sie seit 1000 Jahren in der Kirche gewachsen ist, dann müssen wir jedem Ding gegenüber skeptisch sein. Und mit Sola Scriptura bleibt uns nichts anderes übrig, als Anhaltspunkte für und gegen jedes Ding in der Bibel zu suchen. Leider wird der heilige Martin mit keinem Wort in der Bibel erwähnt. Und in den ersten 300 Jahren nach Christus, als seine Anhänger vom Römischen Reich verfolgt und gekreuzigt wurden, findet sich auch kein Beispiel von Kreuzverehrung. Die katholischen Brüder, jene Geschichtswissenschaftler, die ich neulich zur Spaltung des Weges zwischen Judentum und Christentum erwähnt habe, geben uns den Hintergrund, wie die Theologie des Kreuzes sich entwickelt hat. Selbst wenn diejenigen, die am stärksten im Glauben waren, wie zum Beispiel die Apostel, keine Angst vor dem Kreuz hatten und freudig ins Martyrium gegangen sind, hat die Kirche den heidnischen Konvertiten nicht als erstes davon erzählt, dass dieses Folterinstrument der Thron und das Hochzeitsbett unseres Königs sind. Die frühesten erhaltenen Exemplare von einem christlichen Kruzifix haben einen siegenden, starken und vor allem lebendigen Christus am Kreuz gezeigt. Die Theologie der glücklichen Sünde, die uns einen solchen Erlöser gebracht hat, und die Einsicht, dass Christi Leiden und Tod für jeden von uns eine tiefe Bedeutung im Leben hat, wurde erst später artikuliert, beschrieben und in Kunstwerken festgehalten. Doch wer die Tradition nicht als wirksam und wahr für den Glauben anerkennt, muss das alles ablehnen, was nicht in irgendeiner Form deutlich aus der Bibel hervorgeht. Ich halte Gavin Ortlunds Worte, dass Sola Scriptura nicht bedeutet, dass alles explizit in der Bibel stehen muss, für illusorisch. Denn die Bibel enthält eine ganze Menge kritischer Worte gegen eine ganze Menge verschiedener Dinge. Wir Menschen haben so viel falsch gemacht und so viele gute Dinge ausgenutzt, dass man zu jeder Tradition einen Bibelvers finden kann, der unter Umständen dagegen spricht. Auf der positiven Seite dagegen ist die Bibel sehr vage, da die geschriebenen Worte nur im Zusammenhang der Tradition Sinn machen. Klar, wir sollen einander lieben, aber was genau bedeutet das? Klar, wir sollen keine anderen Götter anbeten, aber heißt das, dass wir keine Statuen von irgendetwas haben dürfen? Wenn man die biblischen Worte aus dem Kontext der Kirche nimmt, die sie niedergeschrieben hat, dann müssen wir in beständiger Angst leben, eine verbotene Praxis zu leben. Didi Dache lehrt uns, dass die Eucharistie eine Opferfeier ist. Dies steht nicht explizit in der Bibel. Und nun müssen sich die Theologen streiten. Die Lutheraner, Reformierten, Orthodoxen und Katholiken tragen ihre Bibelverse vor. Doch ohne ein Verständnis für die Tradition können wir nur spekulieren. Im besten Falle trennen wir uns in verschiedene Kirchen und lassen den anderen ihre eigene Interpretation. Ironischerweise ist das Neue Testament und letztlich auch das Alte, also die ganze Bibel, das Produkt eines gelebten Glaubens, also einer Tradition. Wir können heute willkürliche Kriterien festlegen, nämlich, dass nur solche Bücher und Epistel in die Bibel gehören, die von einem Apostel oder einem apostolischen Mann stammen, und die keinem anderen Buch in ihrer Lehre widersprechen. Aber nach diesem künstlichen, modernen Kriterium haben die Lutheraner versucht, zum Beispiel die Briefe des Jakobus aus dem Neuen Testament zu entfernen. Nach Luther müssen alle Bücher Jesus Christus predigen, und diese Briefe tun es nach seinem Geschmack nicht gut genug. Bei den Kirchenvätern dagegen lesen wir, dass jene Bücher in den Kanon aufgenommen wurden, die in allen Kirchen in der Heiligen Messe gelesen wurden. Zuerst also haben die Christen das Evangelium gelebt, dann haben sie es aufgeschrieben, vorgelesen und ganz zuletzt in einem Buch zusammengefasst. Doch bei jedem Schritt hat sich die Menge reduziert. Nicht alles wurde aufgeschrieben, wie Johannes selbst in Kapitel 21 bezeugt. Es gibt aber noch vieles andere, was Jesus getan hat. Wenn man alles einzeln aufschreiben wollte, so könnte, wie ich glaube, die ganze Welt die dann geschriebenen Bücher nicht fassen. Es wurde aber immer noch viel mehr aufgeschrieben, als vorgelesen wurde. Dies zeigen uns die apokryphischen Bücher, aber auch orthodoxe Werke, wie eben Didi Dache. So ist es ein großer Verlust, wenn man sich alleine auf die Bibel verlässt und schließlich sein eigenes Verständnis in die Worte hineinliest. Denn dies haben schon in den ersten Jahrhunderten die verschiedensten Splittergruppen getan. Wenn Jesus im Evangelium sagt, dass der Vater größer ist, dann ist der Sohn also nicht im gleichen Maße Gott wie der Vater. Das häretische Argument bezog sich auf die Schrift alleine. Die Antwort der Kirchenväter war: Können eure Kirchen denn eine ununterbrochene Reihe von Bischöfen vorweisen, die ihre Lehre von den Aposteln gehört haben? Wir haben dies und deshalb wissen wir, was diese Worte in der Schrift wirklich bedeuten. Die gleichen Argumente haben die Kirchenväter vorgebracht, um zu zeigen, dass die vier Evangelien wirklich von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes stammen, nämlich dass dies immer so gelebt wurde. Und mit dem gleichen Argument wurden die Ikonoklasten abgewehrt und letztlich im 19. Jahrhundert die marianischen Dogmen definiert, weil die Kirche dies schon immer so gelebt hat und es mit der Heiligen Schrift im Einklang ist. Ein lutheraner Pastor hat neulich diese Frage gestellt: Was, wenn der Papst morgen gleichgeschlechtliche Ehen für sakramental valide erklärt? Und da haben wir wieder diese Sorge, diese Angst, dass die Kirche gar nicht auf einem Felsen gebaut ist und Jesus entgegen seinem Versprechen nicht immer bei uns ist. Keinem Menschen kann vertraut werden, außer den Menschen, die das Neue Testament aufgeschrieben haben, aber auch diesen nur in dem, was sie aufgeschrieben haben, also nur dem geschriebenen Wort. Weder Tradition noch das Magisterium funktionieren aber so, dass sie einfach neue Lehre erfinden könnten. Die marianischen Dogmen wurden nicht im 19. Jahrhundert erfunden, sondern waren Teil des christlichen Lebens, bis sie so spät überhaupt erst angezweifelt wurden. Das Magisterium kann die Zweifel beantworten, indem es sagt: Wie uns der beständige Glaube der Kirche durch die Jahrhunderte zeigt und unterstützt von diesen Worten aus der Bibel, erklären wir diese Lehre für definitiv. Der Papst kann dies nicht ganz einfach für gleichgeschlechtliche Ehen morgen tun. Ebenso hat das Magisterium schon den Ikonoklasmus bekämpft. Der Gebrauch von heiligen Bildern und die verschiedenen Formen ihrer Verehrung waren schon immer Teil des christlichen Lebens und stimmen überein mit diesem und jenem Wort in der Bibel. Die Innovation, es zu verbieten, wurde also abgelehnt. Wollte ein zukünftiger Papst also die Definition der heiligen Ehe ändern, müsste er zeigen, dass die Tradition dies schon immer gelehrt hat. Viele protestantische Kirchen dagegen, darunter neuerdings auch die Kirche Englands, können ihre einzige unfehlbare Quelle, die Bibel, ganz einfach neu interpretieren und in ihrer Lehre eine 180-Grad-Wendung machen. Somit ist die heilige Tradition auch ein Schutz vor voreiligen Änderungen aufgrund von modernen, säkulären Ideologien. Dabei schließt sie aber eine gesunde Entwicklung nicht aus. Unser Verständnis vom Papsttum zum Beispiel hat sich in den letzten 2000 Jahren immer stärker vertieft. Wie aber John Cardinal Newman feststellte, in einer organischen Entwicklung, deren neue Elemente in einer gröberen Form schon vorhanden waren. Im 19. Jahrhundert ist dann noch der temporale Snobismus erfunden worden. Seitdem glauben wir allen Ernstes, dass die kritischen Bibelwissenschaftler von heute herausfinden können, was für Fehler die Menschen damals in den ersten 500 Jahren gemacht haben. Am Stil, in dem ein Epistel geschrieben ist, können wir heute besser wissen, wer ihn geschrieben hat, als die Christen im 2. Jahrhundert, die noch nachfragen konnten, wer diesen Brief von wem zugestellt bekommen hat. Wir glauben einerseits, dass schon 100 Jahre nach Christi Himmelfahrt alle möglichen Mythen, Legenden und Falschlehren in der Kirche kursierten. Andererseits heute, 2000 Jahre später, können wir genauer sagen, was wirklich wahr war. Nun, es ist wahr, dass schon 100 Jahre nach Christi Tod und Wiederauferstehung Mythen, Legenden und Falschlehren kursierten. Das war damals ebenso, wie es noch heute wahr ist. So wie heute Legenden über Inquisition und Kreuzzüge kursierten, werden bald Mythen über das Ausmaß der Sexualskandale erfunden werden. Und dennoch konnte man damals wie heute mit etwas Verstand und einer Menge Forschungsarbeit feststellen, wer in der christlichen Tradition lebte und wer dagegen seine eigenen neuen Ideen einbringen wollte. Das heißt, man kann es dann feststellen, wenn man glaubt, dass es diese Tradition gibt, die der Maßstab dafür ist, ob eine Interpretation richtig oder falsch ist. Nur mit dem Vertrauen darauf, dass Jesus Christus seiner Kirche die wahre Glaubenslehre, das Depositum Fidei, gegeben hat, indem sie lebt und das sie lehrt, gibt es universelle, also weltweite Einheit im Glauben, Schutz vor unchristlichen Innovationen, endgültige Sicherheit in angezweifelten Glaubensfragen und eine wunderschöne, reiche, gelebte Tradition. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.